Regional mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Die SPD-Spitzen ahnen wohl, wie das heute mit Genosse Schröder in der ersten Instanz ausgehen würde. Entsprechend schmallippig gab sich die Parteiprominenz in den letzten Tagen. Ein Parteimitglied auszuschließen ist nun mal schwierig. Die Erfahrung hat die SPD schon bei Thilo Sarrazin gemacht. Da dauerte es mehr als 10 Jahre, bis sie ihn los wurde. Dass das zähe Prozesse sind, dafür gibt es auch gute Gründe. Demokratische Grundsätze und rechtsstaatliche Prinzipien sollen eben auch innerhalb von Parteien gewahrt werden. Mal eben jemanden rausschmeißen, weil einem die Nase nicht mehr passt, das geht nicht. Nun geht es beim Altkanzler um weitaus mehr, um Anstand, Moral und einen Krieg. Aber die Argumente seiner Kritiker haben heute nicht genügt, berichtet Marlin Ilau.
Sie wären ihn gerne losgeworden, hier in Schröders altem Ortsverein der SPD Hannover Oststadt Zoo. Gerade sind sie mitten im Landtagswahlkampf. Die ständigen Anfragen zu ihrem prominentesten Mitglied, das nervt. Dass Schröder vorerst in der Partei bleibt, damit hatten sie hier fast alle schon gerechnet.
Ich würde ihm raten, er sollte dann freiwillig lieber gehen. Das wäre mein Vorschlag an ihn, weil die inhaltliche Distanz zur Sozialdemokratie, die ist schon gewaltig. Und meine sozialdemokratische Seele, die mag das auch nicht mehr, was er so von sich gibt.
Doch die SPD jagt Schröder nicht vom Hof, obwohl die sozialdemokratische Seele leidet. Unter seinem Engagement für russische Staatskonzerne und der fehlenden Distanzierung zu Putin. Ein Verstoß gegen die Parteienordnung konnte Schröder nicht nachgewiesen werden, entschied die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover in erster Instanz. Zitat, der Antragsgegner stehe mit seinen Äußerungen nicht so weit außerhalb der Programmatik und der Grundsätze der SPD, dass die Partei diese nicht mehr ertragen müsse. Der Bereich der persönlichen Freundschaftsbeziehungen gehöre zum höchstpersönlichen Bereich der Lebensgestaltung. Öffentlich bezieht Gerhard Schröder keine Stellung. Er lässt seinen Anwalt sprechen.
Ich habe keine andere Entscheidung erwartet. Und bin recht froh, dass innerhalb der Partei, der SPD, letztlich sich Vernunft und Sachlichkeit durchgesetzt haben. Und ich glaube, das ist nicht nur eine gute Entscheidung für die SPD, sondern es ist auch eine gute Entscheidung für Deutschland.
Es sei kein guter Tag für die SPD und für ihren Wahlkampf in Niedersachsen. Den Altkanzler nicht aus der Partei auszuschließen, kritisiert die Opposition.
Ich hätte erwartet, dass man Konsequenzen zieht, dass man reinen Tisch macht. Lobbyist zu sein ist das eine, auf der anderen Seite als Altkanzler hat man auch eine Gesamtverantwortung für das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland, dem hat er massiv geschadet.
17 SPD-Bezirke wollten Schröders Ausschluss, doch ein Rauswurf aus einer Partei ist an hohe rechtliche Hürden gebunden. Im Verfahren ging es weniger um Moral, sondern ob Schröder nachweisbar gegen Grundsätze der SPD verstoßen habe.
Das überrascht mich durchaus, denn es gibt ja auch noch weitere Strafen oder sogenannte Sanktionen, die man gegen Schröder hätte beschließen können, zum Beispiel Aussetzen seiner Mitgliedschaft. Dass man sozusagen ihn völlig von jeglicher Sanktion befreit, halte ich schon für überraschend.
Aus Sicht von SPD-Chef Lars Klingbeil traf die Kommission in Hannover eine juristische Entscheidung. Für uns steht fest, politisch ist Gerhard Schröder mit seinen Positionen in der SPD isoliert. Ruhe wird erstmal nicht einkehren in die SPD, solange er sich weiterhin ins tagesaktuelle Geschäft einmischt.
Tja, Frage an unseren Beobachter in Berlin, Theo Koll. Wie wird das weitergehen? Kann das seine Never-Ending-Story werden?
Ja, also es dürfte jedenfalls eine nicht endende, nicht mehr Romanze werden, denn die Begründung der Schiedsentscheidung macht ja sehr deutlich, dass ein erzwungenes Beziehungsende sehr unwahrscheinlich ist. Die juristischen Chancen für einen Ausschluss sind, so das Schiedsgericht, kaum gegeben. Es hat nicht einmal für eine Rüge gereicht. Ja, es wäre wünschenswert gewesen, wenn sich Schröder klarer vom Krieg distanziert hätte, sagt das Gericht. Aber selbst der Einsatz des Altkanzlers für russische Konzerne und ihre Gas- und Ölexporte sei nicht parteischädigend. Im Grunde werden Parteien ja immer wieder Opfer ihres eigenen Sonderstatus, den ihnen das Grundgesetz in Artikel 21 einräumt. Denn dort wird die wichtige Rolle der Parteien bei der politischen Willensbildung betont. Das heißt aber gleichzeitig, der Schutz auch abweichender Meinung ist besonders hoch. Jetzt scheint die weitere Strategie der SPD zu sein: Wir trennen uns juristisch nicht vom Kanzler, aber zumindest politisch.
Die SPD hat ja einige Baustellen im Moment.
Ja, und der Altkanzler ist da sicher eher das kleinste Problem. Der Ampel steht ja absehbar ein heißer Herbst bevor. Immer mehr Menschen werden jetzt die hohen Energiepreise nicht nur theoretisch, sondern auch sehr spürbar auf ihren Rechnungen erleben und erleiden. Die Bereitschaft auf weitere massive Entlastungen für den Bürger ist innerhalb der Koalition sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und der Vorrat der drei Parteien, weitere eigene Tabus zu brechen, der kommt an klare Grenzen. Dazu muss der Kanzler jetzt erneut vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Steuerskandal aussagen. Fahnder haben in einem Schließfach eines ehemaligen Hamburger SPD-Abgeordneten über 200.000 Euro entdeckt. Auch das kommt eher zur Unzeit. In Niedersachsen stehen Landtagswahlen an und der Bundestrend in den Umfragen ist für die SPD alles andere als günstig. Also, der Altkanzler ist da eine Baustelle, aber nicht die größte.
Dankeschön, Theo, für die Einschätzung. Sollte sich Wladimir Putin für das Parteiausschlussverfahren gegen seinen Freund Gerhard Schröder interessieren, dürfte er sich einmal mehr darin bestätigt sehen, demokratische Gesellschaften für schwach und verweichlich zu halten. Wenn man es noch nicht mal schafft, ein unliebsames Parteimitglied ruckzuck loszuwerden. Wie einfach es da doch in Russland läuft. Für Querschläger gibt's notfalls Sibirien. Andere endeten noch in Sichtweite zum Kreml mit einer Kugel im Kopf. Aber auch für weniger prominente Oppositionelle ist es in Russland so gefährlich geworden, dass sich nur noch wenige trauen, überhaupt Kritik zu äußern. An Putin oder am Krieg, der nicht Krieg genannt werden darf. Für Begab berichtet.
Putin ist ein Mörder, stand auf einem ihrer Plakate. Sie belügen euch auf einem anderen. Heute verhandelt ein Moskauer Gericht über einen Facebook-Post von Marina Ovsyannikowa. Wie immer werden wir die Imitation eines Gerichtsprozesses zu sehen bekommen. Dieses Mal, weil ich am Tag Russlands auf Facebook geschrieben habe, dass, statt die eigenen Probleme zu lösen, Russland die Häuser der Ukrainer zerstört. Während 30 Millionen Bürger Russlands ohne eine Kanalisation, dafür aber mit Plumpsklos leben. Gleiche Stadt, anderes Gericht. Hier läuft der Prozess gegen Ilja Jaschin. Wer Freiheit für den Oppositionspolitiker fordert, wird abgeführt. Jaschin nennt Russlands Militäroperation einen Krieg und hat öffentlich Position dagegen bezogen. Seine heutige Botschaft stoppt den Krieg, verpixelt die Pressestelle des Gerichts, die dieses Video zur Verfügung stellt. Ich zitiere die Anklage. Wenn der Prozess öffentlich zugänglich wäre, hätte Jaschin eine Plattform für seine Antikriegsideen. Deswegen muss der Prozess geschlossen bleiben. Also, die Staatsanwältin hat das ausgesprochen, was die Marionetten aus Putins Apparat eben denken. Mehr als 3.300 Verfahren gab es seit März in Russland gegen Menschen, die Frieden für die Ukraine fordern. Einem von ihnen gilt dieses Geburtstagsständchen. Wo selbst blau-gelbe Turnschuhe schon zur Verhaftung führten, wird grün zur Farbe der Solidarität mit der Ukraine. Es gibt hier viele gute Menschen, die nichts Schlechtes getan haben, die unsere Machthaber nicht gewählt haben, die gegen sie sind. Aber die ganze Welt hasst sie jetzt. Das ist sehr bitter für mich. Doch bezogen auf die Größe Russlands sind es nur wenige, die Putins Militäroffensive offen kritisieren. Sie stehen der schweigenden Mehrheit gegenüber. Ein Riss, auch zwischen Jung und Alt. Ich lese über diese jungen politischen Gefangenen. In meinem Alter gibt es da nur 2 Menschen. Alle anderen sind höchstens 40. Das ist der Wahnsinn. Das sind unsere vielversprechendsten, unsere vernünftigsten, unsere korrektesten, unsere freisten jungen Leute. Für Marina Ovsyannikowa endet der Prozesstag mit einem vergleichsweise milden Urteil. Umgerechnet etwa 650 Euro muss sie zahlen. Andere kamen für vorsichtigere Proteste schon mal in Haft. Diese Unberechenbarkeit gehört zu Russlands Justizsystem, zum System Putin. Sie hinterlässt ein verunsichertes Land.
Atomkraftwerke im Kriegsgebiet. Europa damit in Angst und Schrecken zu versetzen, war schon am Anfang des Angriffs auf die Ukraine Teil der russischen Strategie. Nun spitzt sich am größten Kernkraftwerk der Ukraine die Lage zu. Damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf.
Ja, nach dem Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine hat UN-Generalsekretär Guterres darauf gedrängt, dass Experten der Internationalen Atomenergiebehörde Zugang zu der Anlage bekommen. Und jeder Angriff auf ein Atomkraftwerk sei eine selbstmörderische Angelegenheit, sagte Guterres. Das Atomkraftwerk steht unter russischer Kontrolle. Das Gelände wurde in den vergangenen Tagen mehrfach mit Raketen beschossen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Gaslieferungen tritt morgen der Notfallplan der Europäischen Union in Kraft. Demnach sollen alle EU-Länder ihren Gasverbrauch von Anfang August bis März nächsten Jahres freiwillig um 15% senken, verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der letzten 5 Jahre in diesem Zeitraum. Und in Deutschland wollen mehrere Bundesländer über die Notfallpläne mitbestimmen, nach denen hierzulande das Gas bei akuter Knappheit verteilt und rationiert würde. So sagte Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher der Welt, diese Entscheidung könne nicht allein der Bundesnetzagentur überlassen werden und forderte, die Länder einzubeziehen. Die seit letzter Nacht geltende Waffenruhe im Nahen Osten scheint bislang zu halten. Ägypten hatte zwischen Israel und der Terrororganisation Islamischer Dschihad vermittelt. Nach 3-tägigen Kämpfen öffnete Israel zudem wieder seine Grenzübergänge zum Gazastreifen. Im Palästinensergebiet konnten Schulen, Geschäfte und Behörden wieder geöffnet werden. US-Präsident Biden hat die Verabschiedung eines Gesetzes durch den Senat begrüßt, das massive Investitionen unter anderem in den Sozialbereich und den Klimaschutz vorsieht. So soll es allein 370 Milliarden Dollar zur Förderung von Wind- und Solartechnologie geben. Das Gesetz soll auch die Kosten im Gesundheitswesen senken. Für Ende der Woche ist dann die Abstimmung im Repräsentantenhaus geplant.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte heute, er habe bei den Herstellern auf einen Impfstoff gedrungen, der gegen die derzeit dominanten Subtypen BA4 und 5 wirke. Also nicht nur vor schweren Verläufen schützt, sondern zu einem gewissen Grad auch vor der Ansteckung. Das hat bei Omikron ja nicht mehr funktioniert. Der neue, angepasste Booster soll im Oktober erhältlich sein. Fragt sich nur, ob das bis dahin nicht auch schon wieder veraltet ist. Virologen warnen ja, dass bei hohen Infektionszahlen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wieder neue Varianten entstehen. Die Sommerwelle ist derzeit jedenfalls in vollem Gange, auch mit Auswirkungen auf die Lage in den Krankenhäusern. Verena Gerrit berichtet.
Sie arbeitet in Teilzeit und ist doch am Limit. Jasmin Hahn ist Pflegekraft auf der interdisziplinären Intensivstation der Uniklinik Homburg. Die Personaldecke eh schon dünn, Urlaubszeit und Sommerwelle, viele Kollegen melden sich krank.
Wir haben wenig Zeit für Patienten zu pflegen, wir haben aber auch wenig Zeit, um selbst uns zu erholen. Oder wir haben keine Zeit oder kein Geld, um unsere Kinder zu betreuen. Also es ist eine ganz verzwickte Lage. Wir kümmern uns immer um alle anderen und erfahren doch so wenig Hilfe auch von der Gesellschaft.
Sie hätten hier Platz für 26 Patientinnen und Patienten. Es sind 17. Weil es kein Pflegepersonal gibt, um sie zu betreiben, steht mehr als die Hälfte der Betten leer.
Wenn ich morgens hierher komme, mein erster Blick ist, wer ist krank, wer ist ausgefallen, welche Löcher sind zu stopfen, dann fängt man an zu telefonieren. Ich habe Gott sei Dank viele Teilzeitkräfte, die immer noch einspringen. Und so funktioniert im Moment das System. Es funktioniert aber auf dem Rücken der Mitarbeiter.
Ein System auf wackeligen Beinen, aber so sind sie bisher durch die Corona-Zeit gekommen. So wie an der Uniklinik ist die Situation in vielen deutschen Krankenhäusern. Personal wird umgeschichtet, Operationen verschoben. Es ist die erste Sommerwelle in dieser Pandemie und trotzdem wird weniger getestet, weniger Maske getragen, sich weniger gesorgt.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt eine Inzidenz von 500, die ist eben 20 Mal höher als das, was wir vor einem Jahr gesehen haben. Das heißt also, wir sind auf einem ganz anderen Niveau, starten wir in diesen Herbst. Und das heißt, dass dann, wenn die klimatischen Bedingungen sich verändern und die Impfwirkung auch noch nachlässt und die Impfbereitschaft sowieso nicht vorherrscht, dass wir dann, glaube ich, relativ starke Infektionszahlen sehen werden.
Experten rechnen mit einem angepassten Impfstoff im Oktober, basierend auf den aktuellen Omikron-Subtypen BA4 und 5. Viele Fragen aber sind offen und viele Deutsche impfmüde.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt noch einmal überlegen, wie ist unsere Impfstrategie, dass wir da auch noch mal sehen, dass wir Impflücken schließen. Dazu gehört auch, die Frage zu beantworten, wer soll eine Viertimpfung bekommen? Was machen wir mit den Impfstoffen, die gegen die neuen Varianten gerichtet sind.
Jasmin Hahn versteht den Wunsch nach mehr Leichtigkeit. Gleichzeitig aber blickt sie mit Sorge auf die kommenden Monate.
Wir haben wenig Energie, jetzt schon. Und ich weiß nicht, wie wir uns bis zum Herbst erholen, um uns gut zu kümmern.
Sie und ihre Kollegen tun, was sie können und was die Personalsituation erlaubt und hoffen auf eine nicht allzu hohe Welle im dritten Corona-Herbst.
Die Pandemie hat ja in vielen Weltregionen weitaus verheerendere wirtschaftliche Folgen als bei uns. Und dann noch der Krieg. Die ausgebliebenen Getreidelieferungen aus der Ukraine bringen insbesondere afrikanische Länder in schwere Notlagen. Vor diesem Hintergrund wird am Dienstag in Kenia gewählt. Wahlen haben dort in der Vergangenheit schon mehrfach schwere Unruhen ausgelöst. Ethnische Konflikte, die eskalierten. Ergebnisse, die nicht anerkannt wurden. Ganz zu schweigen von Bestechungsvorwürfen. Korruption ist nach wie vor eines der größten Probleme des Landes. Auch Kenia gehört zu jenen Ländern, in denen Regierende reich werden und Reiche sich Wahlkampf leisten können. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Susanne von Lojewski berichtet, warum es diesmal trotzdem auch Zeichen der Hoffnung gibt auf Veränderungen.
Wahlkampf in Kenia ist lebendig und vor allem laut. Hier auf der Insel Lamu hatten immer Männer das Sagen. Umra Omar will das jetzt ändern. Die 39-Jährige bewirbt sich für das Amt des Governors auf der kenianischen Insel, eine Art Ministerpräsidentin. In ihrem kleinen Büro organisiert sie ihre Kampagne. Dass sie überhaupt wagt zu kandidieren, ist schon eine Revolution. Das größte Klischee ist, dass eine Frau das nicht kann. Sie kann es nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist das größte Problem. In dem Moment, in dem man aus seiner Box heraustritt, gibt es all diese Mauern, mit denen man zu tun hat. Im ganzen Land bewerben sich Frauen auf politische Spitzenposten, so viele wie noch nie. Die Straßen sind mit ihren Plakaten gepflastert. Sie könnte die Wahlen entscheiden, Martha Karua. Die 64-Jährige will Vizepräsidentin Kenias werden. Die Spitzenjuristin gilt als integer und nicht korrupt. In einem Land, in dem viele Politiker sich bereichern, eine Ausnahme. Ich denke, das ist ein Höhepunkt nicht nur meiner persönlichen Reise, sondern unserer kollektiven Reise als Frauen, die darum kämpfen, einen Platz am Tisch zu bekommen. Und dieses Mal haben wir einen Platz im höchsten Amt in der Präsidentschaft. Dass Polit-Urgestein Raila Odinga sie als seine Vize ausgewählt hat, ist ein Coup. Denn in Kenia spielen Volksgruppen bei den Wahlen eine große Rolle. Karua kommt aus der größten, ist Kikuyu. Derer Stimmen sind dem 77-Jährigen nun sicher. Odingas größter Widersacher, der jetzige Vizepräsident Ruto. Der 55-Jährige versucht vor allem bei den sozial Schwachen zu punkten. Ich glaube, dass ich der Kandidat bin, der einen Plan hat und fähig ist, Kenia voranzubringen. Tatsächlich hat nicht zuletzt die Pandemie die sozialen Probleme massiv verschärft. Stark gestiegene Preise infolge des Ukraine-Krieges sorgen nicht nur in Problemvierteln für große Unzufriedenheit. Wir sind es, die ihnen sagen sollten, was mit uns geschehen soll und nicht sie, die zu uns kommen und uns sagen, wir haben da einen Plan. Auf welcher Grundlage? Damit ist unseren Interessen nicht gedient. Wer die Wahlen gewinnt, vielleicht auch eine Frage des Geldes. Denn es ist gängige Praxis aller Parteien in Kenia, bei Wahlkampfveranstaltungen Geld auszuteilen und damit Stimmen zu kaufen. Das ist Politik. Menschen haben Interessen. Sogar die, mit denen du aufgewachsen bist, sind vielleicht mit der anderen Seite verbunden. Und meist werden die benutzt. Schon einmal hat Kenia Massenunruhen und tausende Tote nach Wahlen erlebt. Und so hoffen sie hier vor allem eines, dass die Wahlen friedlich verlaufen.
Und dann blicken wir jetzt noch in eine andere, höchst angespannte Weltregion, Heinz.
Im Konflikt um Taiwan bleibt die Situation weiter angespannt. China setzt entgegen vorheriger Ankündigungen seine Militärübungen vor Taiwan weiter fort. Die Manöver seien eine notwendige Warnung an die USA und Taiwan, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking. Die taiwanesische Armee kündigte Maßnahmen gegen simulierte feindliche Angriffe seitens Chinas an. Taiwan will in dieser Woche ebenfalls Übungen seiner Streitkräfte durchführen. Diese Spannungen führen auch zu wirtschaftlichen Überlegungen. Stephanie Barrett, vom IFO-Institut gibt es da jetzt Berechnungen zur deutschen Wirtschaft.
Ja, ein Handelskrieg mit China käme Deutschland immens teuer zu stehen und würde wohl laut IFO-Institut 6-mal so viel kosten wie der Brexit. Größter Verlierer wäre demnach wenig überraschend die Automobilindustrie, gefolgt von Unternehmen, die Transportausrüstung herstellen, also Bauteile etwa für Motoren, Lieferwagen oder Flugzeuge, sowie der Maschinenbau. China ist derzeit unser wichtigster Handelspartner. Vor dem Hintergrund des Konflikts mit Taiwan wird diese Abhängigkeit jedoch zunehmend ein Problem. Im Kriegsfall wäre nämlich mit internationalen Sanktionen gegen China zu rechnen und die wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland würden ebenso in Frage gestellt wie jüngst die deutsch-russischen. Fast 250 Milliarden Euro betrug im letzten Jahr das Handelsvolumen beider Länder. Doch Deutschland ist weitaus stärker auf China angewiesen als umgekehrt. Denn fast die Hälfte aller deutschen Industrieunternehmen kommt ohne chinesische Vorprodukte wie etwa Arzneimittelrohstoffe und vor allem Halbleiter nicht aus. Ersatz müsste im Ernstfall in anderen Ländern teuer beschafft werden. Das wiederum würde zunächst unsere Preise treiben und damit auch die Inflation befeuern. Deshalb rät das IFO-Institut zu strategischen Partnerschaften und Freihandelsabkommen mit gleichgesinnten Nationen wie den USA. Bis die allerdings greifen und Lieferketten umgestellt sind, kann es dauern. Doch das Umdenken in deutschen Chefetagen hat längst begonnen.
Stefanie Barrett, vielen Dank.
Gerne.
Nach dem Rücktritt von Patricia Schlesinger als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg fordern Medienexperten und Politiker, dass die Vorwürfe gegen Schlesinger aufgeklärt werden. Es geht dabei um mögliche Vorteilsnahme und Untreue. Inzwischen ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen eines Anfangsverdachts. Schlesinger hatte gestern erklärt, die persönlichen Anwürfe hätten ein Ausmaß angenommen, das es ihr unmöglich mache, das Amt weiter auszuüben. Die britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das gab ihre Familie am Abend bekannt. Die vierfache Grammy-Preisträgerin zählte zu den größten Stars der 1970er und frühen 1980er Jahre. Zu ihren bekanntesten Auftritten gehört die Musical-Verfilmung Grease, gemeinsam mit John Travolta. 4 Tage nach Ausbruch eines Brandes im Berliner Grunewald ist die Lage weiter angespannt. Die Autobahn 115 bleibt zudem noch gesperrt. Grund ist laut Feuerwehr die nach wie vor gefährliche Lage auf dem nahegelegenen Sprengplatz. Dort ist ein Löschroboter gegen die immer wieder aufflammenden Glutnester im Einsatz. Wegen der weiter hohen Temperaturen bestehe Explosionsgefahr. Derzeit lodern noch kleinere Brandherde und es herrschen hohe Temperaturen.
Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Dieser berühmte Satz aus Italiens Literaturklassiker Der Leopard könnte auch aus dem Film stammen, den uns Barbara Luke gleich vorstellt. Im Leopard beschrieb Tomasi de Lampedusa, wie die Welt einer sizilianischen Fürstenfamilie, seiner Familie, durch die sozialen Umwälzungen Ende des 19. Jahrhunderts aus den Fugen gerät. So ergeht es auch den Protagonisten des Films Alcaraz, die letzte Ernte. Ebenfalls eine reale Familiengeschichte, die aber in Spanien und im Hier und Jetzt spielt. Keine Fürsten, sondern Landwirte, die Familie der Regisseurin. Der Film kommt jetzt bei uns in die Kinos.
Sommer, flirrende Hitze, die Landschaft steht still. So leise, so zärtlich beginnt diese Geschichte der Großfamilie Soler im Hinterland Kataloniens. Sie bauen Pfirsiche an.
Die grünen nur, wenn sie weich sind, sonst nicht.
Das Obst ist ihr Leben. Und es war auch einst das Leben der Regisseurin, die für ihren Film auf der diesjährigen Berlinale überraschend den Goldenen Bären gewann. Der Film basiert auf meiner eigenen Familiengeschichte. Als mein Großvater starb, spürte ich, dass ich von diesen Menschen, ihrem Beruf, erzählen will. Denn ich dachte, was wird es wohl bedeuten, wenn die Bäume eines Tages verschwinden? Genau das passiert im Film. Familie Soler verliert ihre Plantage an den Bau einer Photovoltaikanlage. Und damit ihre Wurzeln. Und sie verliert auch den Glauben an Verlässlichkeiten von einst, die offensichtlich nichts mehr wert sind.
Papa, was die haben wollen, ist ein Vertrag.
Aber was soll ich euch sagen? Einen unterschriebenen Vertrag?
Lass gut sein.
Gibt es nicht. Der alte Pignol, der hat mir sein Wort gegeben, so wie sein Vater meinem. Wir haben uns per Handschlag geeinigt.
Der besondere Zauber, alle, die hier so überzeugend spielen, sind Laiendarsteller. Menschen aus der Gegend, die die Bedeutung der Landschaft fühlen. Die wissen, wie man Pfirsiche richtig anfasst, die hier selbst in Großfamilien leben. Ich finde, das Schöne an dem Film ist, dass er zeigt, auch wenn sich die Umstände ändern, bewahren wir uns im Herzen etwas Wahrhaftiges. Dieses Familiengefühl können wir konservieren, auch wenn wir alles verlieren. Das, was wichtig ist, bleibt uns erhalten. Der Film verführt durch seine sanfte Langsamkeit, durch intime Studien einer Großfamilie, ihrer Konflikte. Durch Gesten und Blicke, die so tief erzählen von der stummen Angst zu verlieren, was man liebt.
Können wir ihm dann nicht sein Land abkaufen?
Kimet, im Film der gebrochene Patriarch, kennt im wahren Leben die Landwirtschaft seit Kindheitstagen. Er wollte erst gar nicht mitmachen bei dieser komischen Filmsache, aber der Obstbauer Jordi Pujol-Dolcet hat eine wichtige Botschaft. Obstbauern brauchen einfach mehr Anerkennung. Ich fand es toll, dass das ganze Filmteam gesagt hat, sie kaufen nie mehr ein Kilo Pfirsiche, ohne an die ganze Arbeit dahinter zu denken. Das Essen, das wir ernten, braucht mehr Wertschätzung. Und so ist Alcaraz, die letzte Ernte, ein lebensnaher und ergreifender Film. Eine Welt geht hier zu Ende, aber irgendwie beginnt auch etwas Neues.
Und bei uns endet jetzt erstmal das Heute-Journal, aber natürlich beginnt auch gleich etwas Neues, das Montagskino.
Und um 23.50 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir.
Bis morgen, auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Erderhitzung setzt sich fort. Und der Juli 2022 fällt unter die ersten drei wärmsten Juli-Monate neben 2016, 19 und 2022 nun mit diesem Monat. Ja, und ganz besonders interessant, über Europa sehen Sie hier die Abweichungen ins Rötliche. Das schauen wir uns genauer an. Und über weiten Teilen Europas war es deutlich wärmer als normal. Und mit den Hitzewellen, die von Spanien über Frankreich zu uns kamen, erreichten die Temperaturen knapp 40 Grad in Deutschland, aber auch in England. Bis dato gab es noch nie 40 Grad in England und auch extreme Dürre. In Frankreich, so trocken war es noch nie und das Wasser muss rationiert werden. In den Alpen läuft es auf eine Rekordgletscherschmelze hin und der Sommer, der läuft noch einige Wochen. Wir schauen mal, ob da noch Regen dazukommt mit dem Hoch hier. Das trocknet weiterhin die Luft aus. Ja, Regen ist nicht in Sicht und auch in der kommenden Nacht nicht. Nach Süden und Südwesten hin ist es sternklar, sonst sind einige Wolken dabei, aber da fällt nichts raus bei Temperaturen von 9 Grad im Vogtland und 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Ja, und morgen weiterhin trocken mit viel Sonnenschein im Südwesten, mehr Wolken im Norden und das bei Temperaturen bis 32 Grad im Südwesten Deutschlands und 21 Grad Richtung Nordsee. Die kommenden Tage weiterhin trocken und in der Spitze heiß bei Werten von 32 bis 34 Grad am Freitag. Einen schönen Abend.